Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Gleich zwei einflussreiche Frauen des deutschen Literaturbetriebs veröffentlichen anlässlich dieser Frankfurter Buchmesse Lyrik. Sibylle Berg schlägt vor, try praying, also versuche zu beten. Und ebenfalls biblisch klingt der neue Band der Lyrikerin und Verlegerin Daniela Seel, die fragt, was kommt nach Eden. Ob dieser Reigen tatsächlich paradiesisch ist, fragen wir in den kommenden 20 Minuten live auf der Deutschlandfunkbühne am Messemittwoch als Aufzeichnung wenige Nachmittage später bei uns im DLF-Radioprogramm. Mein Name ist Jan Dries und mit mir diskutieren die freie Kritikerin aus Frankfurt, Beate Tröger. Ich grüße Sie.
Guten Tag.
Und Christian Metz, Literaturprofessor aus Aachen.
Guten Schön Tag. Bei Ihnen zu sein.
Auszug aus Eden, so hieß das vorherige 2019 bei Peter Engstler erschienene Langgedicht von Daniela Seel, das eine aufgeklärte, eine selbstbewusste Eva vorstellte. Schon der Philosoph Immanuel Kant sah Evas verbotenen Biss in die Frucht als den ersten Versuch einer freien Wahl. Auch der neue Band von Daniela Seel, er heißt doppeldeutig Nach Eden, Untertitel Ein Gedicht. Und dieses Gedicht schreibt die Eva-Figur fort. Aufklärisch, feministisch, avanciert. Wir werden später darauf zu sprechen kommen. Doch zunächst Christian Metz. Wer ist Daniela Seel, die Autorin dieses neuen bei Suhrkamp Berlin erschienenen Bandes?
Wenn Sie das so fragen, dann weiß ich, worauf Sie hinaus wollen. Aber vor allem ist sie inzwischen eine der wichtigsten Lyrikerinnen, die wir im deutschsprachigen Raum haben. Und dennoch hat die Frage bei Daniela Seel immer zugleich einen Fluchtpunkt, den Sie auch schon anvisiert haben, nämlich, dass sie zugleich Verlegerin ist des Cookbooks Verlags. Und deswegen haben Sie schon darauf angespielt, dass sie eben auch eine wichtige Funktion zugleich noch in der literarischen Öffentlichkeit ist.
Es ist ein Band, der eben aufgrund dieser Funktion unter Beobachtung steht, aufgrund dieser herausgehobenen Position Daniela Seels. Nach Eden nimmt bereits bekannte Themen aus den vorangegangenen drei Veröffentlichungen auf. Er denkt nach über Mutterschaft und gesellschaftliche Rollenmuster. Er spricht immer wieder vom Trauma erfahrener Fehlgeburten. In welchem Ton wird hier nachgedacht, Beate Tröger?
Wir haben einen ganz unverwechselbaren Ton, den Daniela Seel auch in ihren drei vorangegangenen Gedichtbänden schon angeschlagen hat. Das ist ein Ton, der sich eigentlich aus Alltagsbeobachtungen erstmal herleitet und dann aber unterschiedliche Register zieht. Das ist eine Mutter, die zu ihrem Kind spricht. Es gibt Gedichte, in denen ein Kind zur Mutter spricht. Es gibt Gedichte, die sich mit den späten Gedichten von Friedrich Hölderlin auseinandersetzen. Also in diesem einen Alltagston haben wir unterschiedliche Registrierungen nach Eden.
Wir hören mal kurz hinein in den Anfang von Daniela Seels Lyrikband Nach Eden. Bitte sehr.
Aus einer Beunruhigung, einer Bewegung, aus Weite, Raum. Davon her eine spricht, ihre Gesichter. Konturieren Sie mich? Lasst mich von vorn beginnen, von einer Frist. Eva, die Erste. Eva, die ist, die Zweite. Die vom Knochen geborene, von Gottes Hauch. Die zweite, die spricht. Die erste, die weiß, dass sie stirbt. Eva ernst nehmen, in ihrer Neugier und ihrem Erkenntnishunger. Im Urteilsvermögen, in ihrer Lust, am Essen, am Teilen, ihrer Verantwortung. Eva, die wusste, was sie tat, als sie aß. Gott hat es ihr gesagt. Die Schlange hat es ihr gesagt.
Das waren jetzt die ersten 9 Verse von Daniela Seels Lyrikband Nach Eden, der Eva ernst nimmt in ihrer Neugier und ihrem Erkenntnishunger, im Urteilsvermögen, in ihrer Lust. In welchem Verhältnis zu den beiden vorherigen Bänden steht denn diese Eva-Figur im Jahr 2024, Christian Metz?
Also man kann mehrere Verbindungen ziehen. Ich möchte eine ziehen. Es gibt einen sehr schönen Vers von Daniela Seel, der heißt aus dem Vorgängerband: Ich sorge mich mehr, wenn die Obdachlose nicht in ihrer Bankecke sitzt, als dass sie überhaupt da ist. Und dann schiebt sie hinterher: In der Kohärenz wird Brutalität intim. Und das ist eine Dichterin, wieder die Kohärenz, wieder die Selbstverständlichkeit. Und sie bricht mit ihrer Poesie diese Selbstverständlichkeiten auf. Und in diesem Sinne ist das tatsächlich ein Nachfolgeband, der neue Kohärenzen aufbricht, in diesem Fall den Fall Eva.
Dieses Kohärenzenaufbrechen ist ein ganz wichtiger Punkt, den Christian Metz da erwähnt hat, weil es tatsächlich darum geht, die begriffliche Sprache in verschiedene Weise zu hinterfragen, sei es in Taxonomien, wie sie zum Beispiel Alexander von Humboldt in seinen Reiseberichten vornimmt. Da gibt es Gedichte, die sich dazu verhalten. Es gibt Gedichte, die sich mit Hölderlin auseinandersetzen, dessen Spätwerk lange nicht von der Germanistik oder überhaupt von den Lesern anerkannt wurde. Also dieses Aufbrechen von Kohärenzen haben wir auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und dagegen ist die Frage gestellt, welche poetische Sprechweise, welche Sprechweisen sind möglich? Das deklinieren diese Gedichte durch.
Wir haben in diesem Band das Paradies als Garten, in dem etwas eingehegt wird. Und das Einhegen ist ja bereits eine Form von Differenzierung. Es gibt dann immer automatisch ein Innen und ein Außen. Welche Bedeutung haben denn die Motive des Ein- und Ausschlusses bei Daniela Seel?
Ja, ich habe es gerade schon gesagt, wenn wir Eva ernst nehmen, wie das Gedicht das von uns verlangt und ihre Entscheidung, die Frucht zu kosten und sich für Sterblichkeit zu entscheiden, wie es in dem Band heißt, dann wird die Zeit, die Frist als Konzept wichtig. Und dann wird natürlich auch die Frage, was tue ich in dieser Frist, in ganz anderer Weise wichtig, als wenn wir einfach alle unschuldig weiter in diesem Garten herumhüpften, wie es ja auch denkbar wäre. Und diese Ernsthaftigkeit, die sich tatsächlich auch auf einen ganz pragmatischen, lebenspraktischen Aspekt bezieht, die finde ich in diesen Versen wieder. Das bezieht sich nicht nur auf den Umgang mit Frauen, ein wichtiges Thema, sondern überhaupt, wie gehen wir miteinander um, sprechend oder auch vielleicht schweigend.
Vielleicht kann man dazu noch sagen, dass es eigentlich eine weite Spanne gibt. Einmal zwischen dem, was jetzt gerade Beate Tröger angesprochen hat, das ist eine Art Wissenspoesie, die Daniela Seel hier vorlegt. Also das heißt, die arbeitet mit spezifischen Wissenselementen und dreht sie neu und probiert eben auch neue Sichtweisen und Perspektiven darauf zu werfen. Und dann gibt es einen persönlichen Hochrisikopart, so könnte man sagen. Also das heißt, das sind tatsächlich Gedichte, die sich entfalten aus verschiedenen Erfahrungen, Erlebnissen, die auch als höchstpersönlich und intim hinein markiert sind und beide Bild- und Sprachwelten kollidieren. Und was die Besonderheit dieses Bandes ist, dass er das knallen lässt zwischen diesen beiden Registern und es damit auf die Spitze treibt. Über Qualität können wir vielleicht nochmal in einem anderen Modus sprechen, aber das ist eigentlich das Prinzip, um das es hier geht.
Es sind ja tatsächlich verschiedene sprachliche Register, die sie auch zieht, wenn sie den Begriff des Registers verwenden. Es gibt Kinderfragen. Wir werden uns damit vielleicht auch gleich nochmal beschäftigen, wenn wir über Sibylle Berg sprechen. Friedrich Hölderlin, Sie haben es gesagt, Beate Tröger klingt an. Es geht um Mutterschaft, um Selbstermächtigung. Passt all das in diesem Band zusammen?
Ich würde Christian Metz Bemerkung nochmal aufgreifen. Es ergibt sich daraus jedenfalls eine ganz große Spannung aus diesen Kinderfragen. Mama, wer hat die Welt gemacht? Also da gibt es so ein Vers oder zwei Versgedichte, die dann eben neben diesen wirklich komplizierten und komplexen Hölderlin-Bearbeitungen stehen. Und Gedichte, in denen wirklich Mutterschaft, Fehlgeburt in einer Weise persönlich oder intim debattiert wird, wo das dann ein derart ungeschütztes Sprechen ist, mich rührt das sehr an, diese große Spannung, die in diesem Band tatsächlich an vielen Stellen lesbar, hörbar, sprechbar wird.
Ja, das ist der Knalleffekt, der beides eben zusammenführt und das probiert eben auch die hohe Affektstufe wirklich krasser Bewegung, emotionaler Bewegung einzuspielen und dann wieder auszukühlen. Ich finde, das sind schon sehr harte Fugungen und Fügungen, die man hier in diesem Band findet. Und das muss man erstmal aushalten können. Die Texte halten das aus. Ich kann mir nicht unbedingt vorstellen, dass jeder Leser diese harten Fügungen tatsächlich auch aushält. Aber das ist eben auch die Zumutung dieses Bandes. Und das macht ihn äußerst interessant.
Über die Zumutung werden wir abschließend sprechen. Das Wort Eden ist auch ein Anagramm des Wortes Ende. Das ist jetzt keine schnöde Sprachspielerei, die wir hier machen. Was beschließt nach Eden? Was haben wir am Ende dieses Gedichtes, dieses Langgedichtes vor uns und möglicherweise auch neu erfahren?
Ja, tatsächlich die Utopie eines anderen, eines poetischen Sprechens, eines Sprechens, das sich seiner Fähigkeit zur Grausamkeit bewusst ist, wie es an einer Stelle heißt, und sich bewusst gegen diese Grausamkeit entscheidet. Also es ist durchaus ein utopischer und vielleicht auch idealistischer Ansatz, der hier vertreten wird. Da meint es eine Autorin sehr, sehr ernst.
Und sie meint es nicht nur ernst, sie meint es sehr persönlich und hochpolitisch. Es ist wirklich keine Lyrik, die sich um die großen Fragen drücken würde, sondern die sie in ihre Texte heranzieht. Das ist das Wagemutige daran an diesem Text.
sagt Christian Metz über Daniela Seels Nach Eden. Und biblisch bleibt es überraschenderweise auch mit Sibylle Bergs Try Praying. Die zweite groß beobachtete Lyrikveröffentlichung dieses Bücherherbstes 2024. Sibylle Berg trat Mitte der 1990er Jahre mit ihren Romanen und Theaterstücken in Erscheinung und stand schnell im Rampenlicht. Seit dem vergangenen Jahr sitzt sie zudem als Abgeordnete im Europäischen Parlament. Wer ist diese 1962 in Weimar geborene Schriftstellerin, Netzaktivistin und Politikerin, Beate Tröger?
Das ist eine gute Frage. Sibylle Berg ist viele. Sibylle Berg ist die Kolumnistin, sie ist die Romanautorin, sie ist, ich habe es gerade erwähnt, die Politikerin im Europaparlament, die sich da vor allem mit Phänomenen der Digitalisierung und KI kritisch auseinandersetzt. Und sie ist jetzt eben neuerdings auch Lyrikerin. Und wenn wir in die Biografie von Sibylle Berg schauen, dann stellen wir fest, da gibt es ganz unterschiedliche, auch einander widersprechende Aussagen. Sibylle Berg ist nicht als Person zu fassen, sondern als literarische, ja, Multitaskerin, so kann man es vielleicht sagen, zwischen Popliteratur und Poststrukturalismus irgendwo zu verorten.
Sie würden sie tatsächlich auch der Popliteratur zuordnen?
In den frühen Stücken auf jeden Fall. Also ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot, was ich in den 90ern gelesen habe. Ja, das war damals, das war heißer Scheiß.
Ich dachte immer, das Prinzip Sibylle Berg sei durchgehend mit größtem Scharfsinn aus sicherer Distanz zu beobachten und dann Texte in höchster Qualität zu schreiben mit unglaublicher Durchschlagskraft. Und dieses Prinzip Sibylle Berg habe ich über alle Texte, ob Pop oder nicht, hinweg immer aufs Höchste geschätzt. Und hier in diesem Fall würde ich sagen, nee, Lyrikerin ist sie nicht.
Das wollen wir genau deshalb jetzt einmal hören. Wie klingt denn nun dieser Band Try Praying von Sibylle Berg? Wir hören ein Stück, das unter dem Titel Noch ein AI-Gedicht auch wieder von mir auf Seite 58 abgedruckt ist.
Was denken Sie in den Sekunden, wenn Sie an Sterben scheinbar gehen? Die Kuchen und die warmen Wesen? Unendlichkeit, um sich zu drehen? Die erste große Liebe sehen Sie, die wird für immer heilig sein. Die frische Wohnung, und da stehen Sie, und damals waren Sie noch rein. Sie glaubten an die guten Menschen, ans brave Tier, das bunte Geld, bis Sie dann später merkten, dass eines nur auf Erden zählt. Das ist die hohe Rechenleistung, die schwarze Box, der gute Code. Das sehen Sie klar, bevor Sie sterben, und keines wird Sie einst beerben. Der Herrscher über Tod und Leben, der wahre König dieser Welt, ist, was das Netz zusammenhält.
Sibylle Bergs Noch ein AI-Gedicht, auch wieder von mir, aus dem Lyrikband Try Praying, und zwar noch eines der besseren Gedichte, die wir hier herausgesucht haben. Wie Daniela Seels Sache ist dieses Jahr zumindest gegenwärtig, das kann man ja schon sagen, Christian Metz. Wie kommt dieses Gedicht, vielleicht ja sogar der ganze Band, zu der Annahme, dass eines nur auf Erden zählt, das ist die hohe Rechenleistung, die schwarze Box, der gute Code?
Ich glaube, dass die Gedichte darauf kommen, weil sie immer wieder spezifische Behauptungen aufstellen, also wie genau diese, dass der Code die Macht hat, und dann eine Fallfigur eröffnen, und die heißt eigentlich, die Welt ist trist, das Leben bald vorbei. Und man soll tief Luft holen und noch einmal sich darauf besinnen, dass es aber eigentlich was anderes Lebens- und Sterbenswertes gibt. Und das ist die Fallfigur, die fast alle diese Gedichte inszenieren. Und da ist es ein bisschen willkürlich, was nun die andere Welt, die eh in sich zusammenfällt, zusammenhalten würde. Jetzt fange ich auch schon an zu reimen. Ich muss damit sofort aufhören, aber das ist der Sibylle Berg-Effekt bei mir.
Da wollen wir mal schauen, ob bei Beate Tröger auch der Sibylle Berg-Effekt jetzt gleich trägt. Ob sie es auch gereimt schaffen, über die Aufklärung haben wir vorhin schon gesprochen und in welcher Weise sie die Aufklärung den Menschen anstelle Gottes gesetzt hat. Beate Tröger, worauf zielt denn dieses Try Praying im Titel von Sibylle Bergs erster Lyrikveröffentlichung?
Ja, es bleibt in diesem Buch eben ein Versuch, um jetzt mal dieses Reimzwang-Thema gleich abzufeiern. Die Formeln, die wir aus Gebeten kennen, ja, das Ritualisierte, das ist tatsächlich was, was Sibylle Berg auch nutzt, also eben in Reimen zu schreiben, in Anaphern zu schreiben. Und das auch in einem Metrum, das die meiste Zeit durchgehalten ist, simple Metren, die manchmal ein bisschen klappern. Und das ist, glaube ich, genau der springende Punkt an diesen Gebeten, dass sie etwas diesen Fall, dieses Sterblichsein, dieses Vergeblichsein mit diesen Mitteln der Kinderreime versuchen. Also sie stellen auf einer formalen Ebene permanent und irgendwie ein bisschen hilflos und schlecht eine Kohärenz her, die sie in dem, worüber sie sprechen, eigentlich dauernd anzweifeln und aufbrechen. Und das ist für mich der Knackpunkt und das Problem an diesem Band. Und das stellt sich sofort eine geistige Langeweile ein, weil man dieses Prinzip ganz schnell durchschaut und ihre formalen Mittel halt total beschränkt sind.
Ja, und schon allein durch das Wort Langeweile wissen wir, Sibylle Berg macht etwas vollkommen anderes als Daniela Seel. Worin besteht denn noch dieses andere, Christian Metz?
Na, ich würde erst einmal sagen, dass sie an eine Tradition versucht anzuschließen, von Kreisler bis Brecht oder eben genau eben in eine sehr leichte, eingängige Sprachformung. Und das kann man auch machen. Und die Problematik ist, und das ist mehr als ein Knackpunkt, und es tut mir leid, dass man so klar dann doch manchmal auch sagen muss, dass es wirklich einfach keine hohe literarische Qualität ist, dass die Fantasiewelten, also das, was überhaupt an Bildwelten aufgerufen wird, schlicht und einfach rudimentär bleiben. Die besten Gedichte sind eigentlich dramatische, kleine Sequenzen oder wirkliche erzählerische Elemente. Und mehr als das entwerfen diese Texte dann auch nicht. Und daraus, vermute ich, entsteht dann irgendwann die trögersche Langeweile. Also es ist einfach sehr beschränkt, im Gegensatz eben zu einer Daniela Seelschen Registerweite, in der man nie weiß, was den nächsten Vers, was einem da erwartet. Hier weiß man es bestimmt. Und Achtung, bei drei reimt es sich auch noch.
Wir haben jetzt festgestellt, es sind vollkommen unterschiedliche Bände und doch möchten wir ja möglicherweise, dass der ein oder andere Hörer diese Bände kennenlernt. Wir haben über Lyrik gesprochen in den letzten anderthalb Jahren. Die kann man bedenkenlos verschenken. Agi Mischoll beispielsweise, Sirka Elspas ist ein Band, den ich häufiger verschenkt habe. Wenn ich jetzt diese beiden habe, ich habe sie ja zumindest als Besprechungsexemplare, wem könnte ich sie denn an die Hand geben, sowohl den einen als auch den anderen?
Also Sibylle Berg möchte ich schlichtweg niemandem an die Hand geben. Es tut mir furchtbar leid. Ich bin selten so rigoros, aber diesmal möchte ich einfach sagen, lest frühere Romane, lest Der Mann schläft oder lest Vielen Dank für das Leben. Es gibt tolle Bücher von Sibylle Berg. Dieses braucht ihr nicht. Daniela Seels Band dagegen würde ich eigentlich allen Menschen schenken, die wissen wollen, was Medium der poetischen Sprache und in Auseinandersetzung mit den drängenden Fragen unserer Zeit, auch mit den Diskursen, die immer noch an bestimmten Stellen von patriarchalen Strukturen bestimmt sind, solchen Menschen kann man diesen Band geben und der ist einerseits komplex und nicht leicht auszulesen und andererseits gibt es auch Gedichte, die sehr eingängig sind und auch in ihrer Eingängigkeit eine große Originalität haben.
Herr Metz, wem würden Sie welchen Band geben? Auch so Sibylle Berg? Niemandem? Oder ist es schon etwas vielleicht für Menschen, die einsteigen wollen?
Na, ich würde erst mal sagen, ich kann mir schon ein Publikum dafür vorstellen. Ja, aber das ist, glaube ich, eben kein Publikum, das Lyrik schätzt, sondern das eben einen bestimmten Sprachduktus und eine bestimmte Denkwelt schätzt. Und das hat auch sein gutes Recht und die dürfen sich gerne damit beschenken. Und da darf es ja auch munter zirkulieren, dieses Buch, und wird es wahrscheinlich auch. Also an alle Christbäume dieser Welt, Sibylle Bergs Lyrik kommt. Und das Daniela Seelbuch ist eben eine vollkommen andere Form von Ernsthaftigkeit in der Auseinandersetzung mit Sprachlichkeit und mit der politischen Sprachlichkeit und poetischen. Und das hat, glaube ich, einfach eher das Geschenken sozusagen, das Geschenk auch notwendig, ja, weil dafür gibt es eigentlich ein engeres Publikum. Und deswegen vielleicht auch unsere Werf in der Verteidigung von Daniela Seel.
Das sagt Christian Metz abschließend einerseits über Try Praying von Sibylle Berg, erschienen bei Kiepmeuer und Witsch Köln, 112 Seiten, 16 Euro. Und über Daniela Seel nach Eden bei Suhrkamp Berlin, 90 Seiten, 22 Euro. Womit dieses Büchermarkt-Lyrikgespräch zu seinem Ende findet, eine Aufzeichnung von der Deutschlandfunkbühne auf der Frankfurter Buchmesse des 16. Oktober. Im Radioprogramm geht es nach den Nachrichten weiter mit Forschung aktuell. Am Mikrofon verabschieden sich von Ihnen
Beate Tröger,
Christian Metz
und Jan Dries.